Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 204 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 22. November 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk geht es um eine Studie der Ratingagentur Assekurata, die das Vorgehen der BaFin in der Altersvorsorge ankreidet.
Mit zwei Fachanwälten sprechen wir über die allgemeinen Tücken in der Berufsunfähigkeitsversicherung.
In den News der Woche gibt es Neuigkeiten aus Brüssel. Eine Studie offenbart die größten Altersvorsorgefehler aus Maklersicht. Enkel können Erbschaftssteuerfreibeträge nicht einfach übernehmen. Und eine weitere Umfrage zeigt, was Mittelständler aktuell denn so umtreibt und wie Versicherungen helfen können.
Und dann haben wir noch ein extra Interview für Sie mit BVK-Präsident Michael H. Heinz.
Aber erst...
Aus der Redaktion. Willkommen zum Schmalltalk.
Oh ja.
Heute geht's um die Altersvorsorge. Was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe da was auf dem Tisch gehabt. Ich habe da eine Studie der Ratingagentur Assekurata auf den Tisch bekommen, habe das auch online bei uns berichtet. Und das war insofern interessant, dass die sich so ein bisschen, ich sag mal, sanft mit der BaFin anlegen.
Oh.
Ja.
Warum tun sie das denn?
Warum? Gut, dass du fragst. Also Kernpunkt der Studie ist der sogenannte Value-for-Money-Ansatz. Würde ich jetzt mal deutsch übersetzen. Meine Großmutter würde sagen, man will was kriegen für Geld. So. Ist völlig legitim, ne? Wenn ich schon die Kohlen raushaue, dann will ich auch was sehen dafür. Richtig, genau. Und das haben die halt untersucht. Wann kriegt man denn was fürs Geld? Was ist es denn eigentlich, dieses Value-for-Money? Was ist eine gute Leistung? Und haben die sich die Altersvorsorge mal geschnappt und haben da bemängelt, dass sogar europaweit viel zu sehr auf die nackten Zahlen geguckt wird. Zu viel Zahlen, zu wenig Gefühl. Und dann gehen die auch speziell auf die BaFin ein, die ja auch den Kunden nutzen, jetzt auch schon immer bei Lebensversicherungen. Die sorgen ja gerade für Angst und Schrecken bei den Lebensversicherern. Und da gucken die eben auch, wann rechnet sich so eine Lebensversicherung, wenn man storniert, auch Fondspolicen meine ich jetzt damit. Ne? Mhm. Viele stornieren die ja, hat sich das dann schon gerechnet oder ist das dann alles, hauen die Kosten einem alles weg? Und da ist ja die BaFin gerade dran. Wie wir alle wissen, haben die auch schon 13 Anbieter auf dem Kicker. Genau, und gucken, welche Kosten entstehen, welche Rendite braucht man, damit sich das rechnet, Renditeprognosen, und da ist dann auch die Marke von 2% fällt immer wieder, weil das ja auch das Inflationsziel der EZB ist. Das ist kein Zufall, Leute. genau, und da gucken die halt. Und aber eben, die gucken fast nur darauf oder sogar nur darauf. Das stört die Assekurata-Leute jetzt so ein bisschen.
Was meinen die denn aber dann mit Gefühl?
Mit Gefühl meinen die das Risikogefühl.
Ach so.
Genau. Und die warnen halt, wenn man zu viel auf Rendite und Kosten guckt, dann verliert man das Gefühl für Risiken. Dann wird man in zwar ertragreiche Anlagen reingetrieben, so ein bisschen, dann geht man halt, ja, okay, Mensch, dann schnappe ich mir halt einen globalen Aktienfonds und nehme noch Schwellenländer dazu, denn da rappelt es ja in den nächsten 50 Jahren richtig. Kann aber nachts nicht mehr ruhig schlafen. Und wir wissen alle, wenn man nachts nicht schlafen kann, dann verkürzt das wieder die Lebenserwartung.
Und die Laune ist auch nicht gut.
Und die Laune ist auch einfach mies. Richtig.
Also die BaFin sagt also quasi, man soll einen ETF kaufen und dann möglichst, beziehungsweise nicht, sagt sie nicht, aber es impliziert, dass man quasi einen ETF kaufen soll, weil Kosten niedrig und maximale Rendite, also da, wo es halt ordentlich auch zur Sache geht. Okay. Das könnte man daraus schließen.
Und in der Fondspolice müssen auch die Gebühren niedrig sein. Da haben wir alle nichts gegen. Also das ist ja, wir lassen wirklich mal die Kirche im Dorf. Also natürlich wollen wir eine Rendite sehen in der Altersvorsorge, denn das bestimmt nun mal die Rente am Ende. Und die Kosten, da soll sich auch keiner die Taschen voll machen. Völlig richtig. Aber dann haben die Assekurata-Leute eben auch mal geguckt, wer hätte denn die Renditevorgabe der BaFin alles geschafft? Und jetzt muss man einfach mal sagen.
Und die Renditevorgabe, Entschuldigung, war 2% oder was? Okay.
Mhm. Waren die 2% nach Kosten?
Nach Kosten, okay.
Mhm. Nach Kosten. Also um mal konkrete Zahlen zu nennen. Also langfristige Mindestrendite, ich zitiere jetzt aus der Assekurata-Studie, nach Kosten von etwa 2%. So. Laut BaFin kosten Fondspolicen je nach Laufzeit zwischen 1,75 und 2,665% pro Jahr.
Okay.
Ist auch nicht ganz wenig, ne? Muss man sagen. Damit sollte der Fonds vor Kosten der Police, aber nach eigenen Kosten zwischen 3,75 und 4,66% bringen. Also sagen wir mal 4,5. So. 4,5% Rendite für einen Aktienfonds ist, wenn du mich fragst, eine Fingerübung. Mhm. Haben in den letzten 20 Jahren, wir reden ja auch über nominal, ne? Nicht real. So, haben in den letzten 20 Jahren alle Fondskategorien geschafft. Aktienfonds global, Aktienfonds Nordamerika, sogar Schwellenländer auch. Aber die haben dann eben auch Volatilitäten von, der ruhigste war bei 16% Vola. Das ist schon, da hast du halt mal 30% Einbruch und sowas alles mittendrin. Ne? Und weißt du, wenn ich das Ding 10 Jahre laufen lasse, dann kriege ich das ja gar nicht mit. Aber du hast ja dann, du hast eben auch Leute, die werden dann nervös, die lesen, die sehen das dann auch in den Nachrichten. Du hast ja dann auch die Bildschlagzeile, jetzt geht alles den Bach runter.
Das ist immer der Kontraindikator.
Genau, dann muss man übrigens kaufen, Leute. Aber man lässt sich dann als deutscher Anleger eben auch so ein bisschen wuschig machen. Und das ist nicht jedermanns Sache. Aber dann hast du halt Rentenfonds zum Beispiel, die haben nur die halbe Vola. Also unter Mischfonds noch weniger, die schwanken, dann haben da halt nur eine Vola von 8%. Das ist deutlich ruhiger. Aber die haben in den letzten 20 Jahren, Achtung, Mischfonds nur 4,4% gebracht. Das hätte gereicht fürs BaFin-Ziel. Wir erinnern uns noch mal kurz. Aber Rentenfonds hätten nur 2,3 gebracht. Aber da ist auch die Tiefzinsphase drin. Es ist einfach so ein Ding. Je höher die Rendite, desto höher das Risiko. Das ist einfach so. Das ist die Grundregel und dann sagen die halt, wenn man dann beim nächsten Aktiencrash sofort durchdreht, dann hilft das auch nicht weiter.
Das stimmt.
Da sagen die Assekurata-Leute, Zahlen sind gut und schön, ist wichtig, alles prima, aber lasst auch die anderen Sachen nicht ganz vor der Tür. So, um das jetzt mal wirklich schiedlich friedlich auf den Punkt zu bringen.
Ich glaube, da können wir uns anschließen.
Ja.
Ja.
Hast du eigentlich eine Altersvorsorge, Schmidt?
Ja, in der Tat.
Ja, worauf hast du da geachtet?
Also was habe ich denn alles? Ich habe eine BAV und ich habe ein Fonddepot. Und beim Fonddepot habe ich eben, wie wir es ja schon mehrfach erwähnt haben, geguckt, dass ich streue über Branchen, Größen, also Nebenwerte und Blue Chips und so, Small Caps und Länder und Technologien und also Sparten und sowas. Also ja.
Hast du aufs Risiko geachtet?
Tatsächlich ein bisschen, ja, ich habe auch schon was mit reingenommen, wo ich mir dachte, da geht vielleicht ein bisschen mehr die Post ab. Also ich habe auch Schwellenländer, einen Schwellenländerfonds. Ich habe aber auch, um es wieder auszugleichen, auch einen Rentenfonds drin, weil ich mir denke, wenn eins runterkracht, steigt wahrscheinlich das andere.
Das ist zumindest der normale Zusammenhang, ja.
Genau, das wäre der normale Zusammenhang. Also einfach schön gestreut über mehrere Anlageklassen und so weiter. Und dann habe ich aber natürlich auch auf die Kosten geschaut. Also manche Fonds fand ich dann doch sehr teuer, wenn die da irgendwie 2,5% wollen. Denke ich mir, ja, okay, das müssen die erstmal erwirtschaften und dann ja auch nochmal eine Rendite. Das ist, ja. Also da habe ich schon auch drauf geguckt, tatsächlich.
Also es ist auch so eine Mischung aus BaFin. Du achtest auf die Kosten, auf die Renditechancen, aber eben, das muss halt alles hinhauen. Ne?
Ja. Ja.
Genau so. Und ich habe zum Beispiel überhaupt nicht groß aufs Risiko geguckt. In meinen Fondspolicen ist Schmackes drin.
Ja.
Beim Skat heißt es aus jedem Dorf ein Köter. Ich versuche so alle Märkte ein bisschen abzudecken und dann ein bisschen was drin zu haben. Und was ich aus 2009 gelernt habe, ich fasse keine Einzelaktien mehr an, weil ich da Totalverluste hatte. Und beim Fonds, bei einem halbwegs normalen Fonds, da droht halt kein Totalverlust. Das ist ja, so die kleine Beruhigungspille, die ich dann habe. Ne?
Und vor allem ja auch, also wenn man sowieso auch über 20 oder mehr Jahre anlegt, was wir ja tun, dann ist das mit dem Risiko ja eh so eine Sache. Das geht ja dann einfach runter.
Du, ich gehe ja eh erst in 50 Jahren in Rente, also insofern.
Zu unserer Altersvorsorge gehört eigentlich auch die gesetzliche Rente, auch da schauen wir mal.
Ja, mal schauen, wie viel da noch übrig bleibt.
Ob da was übrig bleibt, wie viel, wo das Rentenniveau liegt in 30 Jahren.
Richtig. Schmidt, ich glaube, das ist jetzt der Moment, an dem wir unsere Lieblings-E-Mail-Adresse mal wieder erwähnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie stehen Sie zu dem Thema? Sind die Zahlen alles oder ist das Gefühl wichtig? Welche Rolle spielt was? Gerne eine WhatsApp oder eine E-Mail an...
WhatsApp. Nee, WhatsApp haben wir nicht. Also eine E-Mail an redaktion@pfefferminzia.de.
Genau. Also gerne, wir lesen, ernst gemeinte Zuschriften lesen wir sehr gerne vor. Und das ist jetzt...
Das Schlusswort.
Ja, jetzt fangen wir auch endlich an zu arbeiten. Also.
Ja, weiter geht's.
Im Gespräch.
Wir hatten zwei Rechtsanwälte zu Besuch in der Redaktion. Oliver Ostheim und Oliver Klaus haben sich auf alle Fragen der Berufsunfähigkeit spezialisiert. Aber warum braucht man solche Spezialisten eigentlich? Na, weil so eine BU-Versicherung halt tückisch ist. Da kann einiges schieflaufen. Was das ist und was die beiden als Fachleute dann noch rausreißen können, das erzählen sie uns jetzt.
Ich habe hier heute in unserem Studio zwei Olivers. Und zwar Oliver Ostheim und Oliver Klaus. Und beide sind Rechtsanwälte in der Kanzlei Rechtsanwälte für Berufsunfähigkeit Ostheim und Klaus. Herzlich willkommen, Oliver und Oliver, hier bei mir.
Danke, Andreas Hofmann.
Danke. Wir haben heute das Thema mitgebracht, warum braucht man eigentlich Spezialisten beim Thema Berufsunfähigkeit? Und ich würde erst mal sagen, was ist denn überhaupt ein Spezialist für Berufsunfähigkeit? Ich würde sagen, Oliver beginnt.
Ich mach's mal, ja. Also ein Spezialist ist aus unserer Sicht jemand, der nichts anderes macht. Ja, der also tatsächlich in der täglichen Anwendung Mandanten berät, vertritt, Prozesse führt und nichts links und rechts daneben macht. Das ist für uns ein Spezialist für Berufsunfähigkeit.
Warum habt ihr euch denn ausgerechnet auf Berufsunfähigkeit geworfen?
Ja, das hat sich im Laufe der Jahre so entwickelt. Ne? Wir haben natürlich klassischerweise mit dem gesamten Versicherungsrecht angefangen. Dann merkt man relativ schnell, dass eigentlich jede einzelne Versicherungssparte die Aufmerksamkeit verdient, ja, weil einfach jede Sparte ihre eigenen Rechtsprobleme hat, ihre eigene Rechtsprechung. Und dann merkt man eigentlich, dass man nicht alles gut bedienen kann, ja, dass man dann sich sehr ins Detail immer wieder neu einarbeiten muss. Und wenn man natürlich sich einfach auf eine Sparte spezialisiert, das ist dann die Berufsunfähigkeit geworden, dann kann man natürlich sich mit der gebotenen Sorgfalt auch mit jedem einzelnen Mandat beschäftigen und immer weiterentwickeln.
Dann tauchen wir doch mal in die Materie ein. Was kann denn bei der Berufsunfähigkeit alles schiefgehen? Warum braucht man euch?
Naja, uns braucht man eigentlich schon im Vorfeld, wenn man so will. Wir begleiten Mandanten ja auch bei der Antragstellung schon, weil auch da es sinnvoll ist, sorgfältig vorzugehen, um eben schon in einem Antragsprozess ein Leistungsanerkenntnis zu bekommen. Was wir vermeiden wollen, und das kann immer nur eine Empfehlung sein, keinen Prozess zu führen vor dem Landgericht, weil das einfach irre lange dauert, ja, bis man da ein... Naja, in unserer Erfahrung braucht man für die erste Instanz, also Landgericht, etwa 18 Monate, bis da was rauskommt, bis ein Urteil gesprochen wird.
Wie man kein Geld kriegt.
Und womöglich kriegt man kein Geld, richtig. Ja, und dann müsste man eben noch ein Berufungsverfahren führen, was auch länger dauert, was kostenpflichtig ist, was aber auch vor allen Dingen, das sagen uns viele Mandanten, auch sehr anstrengend ist. Und darum gilt es eigentlich, das zu vermeiden und schon vorne anzufangen bei der Leistungsantragsstellung.
Ja, warum sollte man dann zu euch kommen? Geht man einfach nur zu euch, wenn einem Unheil droht oder immer?
Naja, der frühestmögliche Zeitpunkt, den wir da auch ganz gern sehen, ist, dass der Mandant wirklich darüber nachdenkt, ob er möglicherweise berufsunfähig ist und was dann eben nötig wäre, um die Versicherung in Anspruch zu nehmen. Da gibt es tatsächlich also Mandanten, die in diesem sehr, sehr frühen Stadium bei uns anrufen. Dann bieten wir an, uns mal die Versicherungsbedingungen anzuschauen. Wie ist die Berufsunfähigkeit bei Ihnen konkret definiert? Was ist Ihr Beruf? Was ist Ihre Erkrankung? Und dann kommen die Leute ins Erzählen und dann kann man schon mal ganz gut einschätzen, ob so ein Antrag, bevor man sich überhaupt an die Versicherung gewendet hat, auch erfolgreich sein kann. Manche schickt man dann vielleicht auch wieder weg, weil sie noch gar nicht in ärztlicher Behandlung waren. Ja, man braucht ja auch einen Arzt, der die Berufsunfähigkeit bestätigt. Ja, dann ist die Empfehlung, lassen Sie sich erstmal behandeln, damit man ein bisschen bessere Datenlage hat, ja, und kommen dann vielleicht in 6, 7 Monaten wieder.
Okay, und dann kommen also mögliche Mandanten zu euch. Was könnt ihr denn, was denkt ihr, was ihr denn könnt, was andere Anwälte oder vielleicht auch Makler nicht können? Ich meine, Makler schützen ja auch ihre Kunden im Notfall gegen den Versicherer. Ist ja eigentlich auch deren Aufgabe, oder nicht?
Naja, also richtig ist natürlich, dass für Kunden, für Mandanten der Makler in aller Regel die erste Anlaufstelle sein wird, weil er sich da gut aufgehoben fühlt, das ist auch in Ordnung. Tatsächlich würde ich aber sagen, besser aufgehoben sind sie am Ende bei uns oder bei Spezialisten eben im Bereich der Berufsunfähigkeit, weil wir im Grunde ja nichts anderes machen, außer diesen Themenbereich und eben wissen, dass es recht komplex ist und eben nicht nur darum geht, mitzuteilen, ich bin berufsunfähig, bitte zahlt auf mein Konto, sondern diesen Weg dorthin zu beschreiten, um, was ich ja vorhin auch gesagt habe, möglichst ohne gerichtliches Verfahren auszukommen. Und dafür ist es wichtig, eigentlich zum Spezialisten zu gehen.
Wie kann man sich mit einem Notfalls einem Versicherer anlegen, ohne gerichtliches Verfahren?
Naja gut, es geht erstmal, also das sage ich auch den Mandanten, die am Anfang erstmal so ein bisschen die Unsicherheit haben, wenn wir jetzt gleich mit dem Anwalt kommen, dann muss der Versicherer doch denken, ich habe was zu verbergen. Das ist nur immer so eine klassische Denkweise bei den Mandanten. Da sage ich immer, es geht jetzt gar nicht unbedingt darum, sich mit dem Versicherer zu streiten, sondern wir sehen uns auch in der Rolle einfach unter Zugrundelegung unserer Kenntnisse aus den ganzen Verfahren, unter Zugrundelegung der Rechtsprechung, einfach diesen Prozess so perfekt darzustellen, dass es dem Versicherer auch dann leicht fällt, eine Entscheidung zu treffen. Ja, das ist einfach das, was wir erstmal machen. Das ist also wirklich erstmal eine Begleitung, die in einem ganz normalen Tonfall passieren kann. Wenn es natürlich dann zu einer Ablehnung kommt, die aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt ist, dann muss man natürlich den Ton auch ein bisschen verändern und muss dem Versicherer ganz klar erklären, warum er da eine falsche Entscheidung getroffen hat. Das ist so das Stadium, was dann beispielsweise noch vor einem gerichtlichen Prozess wäre.
Aber das ist dann schon nicht mehr so oft wie das andere dann.
Genau. Ne? Das Ziel ist immer, dass es wirklich gar nicht zu einer Ablehnung kommt. Aber natürlich kann es auch bei uns passieren. Ne? Es gibt ja die vorvertragliche Anzeige, es wird vielleicht was nicht angegeben. Oder ein Gutachter, der einfach nicht die Auffassung der Ärzte vertritt. Ja, und dann muss man gegen diese Ablehnung vorgehen. Und dann ist man natürlich beim Spezialisten gut aufgehoben, der einfach die gesamte Rechtsprechung auch im Blick hat. Ja, das kann ein allgemeintätiger Anwalt, der viele Rechtsgebiete beackert, gar nicht alles im Blick haben. Das ist gar kein Vorwurf, aber das kann er gar nicht, weil er sich gar nicht so tief mit der Materie befassen kann. Das ist aber sehr wichtig.
Habt ihr ein Beispiel für so eine Feinheit, die vielleicht aus der Praxis irgendwas, was in die Grütze gegangen ist und was nicht hätte sein müssen?
Also praktisches Beispiel ist eigentlich, dass nicht wenige Mandanten zu uns wechseln von einem Anwalt, mit dem sie unzufrieden sind. Und wenn wir solche Prozesse übernehmen, dann stellen wir tatsächlich fest, dass da teilweise einfach auch handwerkliche Fehler vorhanden sind. Also eine Klage muss ja mit entsprechenden Anträgen versehen werden. Auch da ist es tatsächlich erforderlich, dass man da die Kenntnisse hat. Und wir sehen dann nicht selten, dass diese Anträge schon falsch gestellt sind. Und zwar zum Nachteil der Mandanten. Also dass das einfach einen wirtschaftlichen Verlust darstellt. Und das gilt es immer zu vermeiden. Und deshalb ist es auch wichtig, dass beteiligt an so einem Prozess erkennen, was sie können und was sie nicht können.
Okay. Wie viel kann man denn noch heilen? Also ihr sagt ja, na klar, vor Antragstellung möglichst schon zu euch kommen, aber vielleicht hat nicht jeder diese Eingebung oder diesen Gedanken. Kann man da nachträglich noch was retten? Also Antrag ist jetzt steil, da ist was in die Grütze gegangen.
Ja, schon immer schwierig und auch irgendwie undankbar. Ne? Also ich sagte zu den Mandanten auch, dass das nicht meine Lieblingsmandate sind, ja, wo ich irgendwie die Fehler von jemand anderem ausbügeln muss. Oftmals sind auch einfach Sachen gesagt, die man so nicht einfach revidieren kann. Ja? Wenn der Arzt falsche Begrifflichkeiten benutzt, ja, wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, wenn wir begleiten, dass wir dem Arzt auch mal erklären, um was es eigentlich geht, was die Begrifflichkeiten bedeuten. Wir dürfen ihm natürlich nicht vorgeben, was er schreiben darf. Das ist natürlich klar. Aber wir dürfen ihm die Begrifflichkeiten erklären. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Arbeitsunfähigkeit und einer Berufsunfähigkeit? Was ist die Tätigkeit von dem Mandanten? Ja, bitte beziehen Sie die auch in Ihre Beurteilung mit ein. Ja, und dann bekommen natürlich so ärztliche Berichte einen ganz anderen Umfang, eine ganz andere Aussagekraft. So, und wenn der Arzt aber schon falsche Begriffe verwendet hat und die dann im Nachhinein wieder verändert oder revidiert, dann sagt eine Versicherung, ja, das kommt mir irgendwie komisch vor, das glaube ich nicht. Ja, und In so einem Stadium kann man natürlich schon noch versuchen, was zu ändern oder erweitern. Klassischerweise, wir versuchen es dann einfach vielleicht nochmal aufzurollen, ein bisschen ausführlicher zu machen. Aber in einem Prozess kann es auch einfach manchmal zu spät sein. Ja, weil in einem Prozess gibt es Fristen und wenn diese Fristen abgelaufen sind und es wurden Dinge nicht ausreichend genug vorgetragen, dann kann man das nicht mehr heilen. Ja, dann ist ein Haftungsfall.
Ist das durch?
Ja. Mhm.
Welche Rolle spielt denn dann der Makler eigentlich noch? Sitzt er dann richtig mit am Tisch oder ist er bei E-Mails in CC? Wie viel kriegt der mit?
Also in unserer Praxis ist es so, dass der eigentlich eine eher untergeordnete Rolle spielt, was auch richtig ist. Also der Makler kann ein Bindeglied sein, wenn man so einen Kanal noch mal zum Versicherer herstellen möchte. Aber an sich haben wir keinen Bezug zum Makler. Wir glauben, dass es eigentlich auch klug ist, wenn ein Makler eben auch erkennt, dass es gut ist, Spezialisten zu beauftragen. Das ist auch für seinen Kunden gut. Der ist gut aufgehoben und wird zufrieden sein. Und das spiegelt sich ja dann auch beim Makler wieder, dass er eine gute Empfehlung gesprochen hat. Ne?
Der Makler kriegt am Ende das Ergebnis wahrscheinlich sowieso mit.
Da kriegt es natürlich mitgeteilt. Kleines Seitenproblem ist natürlich möglicherweise, was wir manchmal haben. Wenn bei den Gesundheitsfragen vielleicht möglicherweise alles nicht angegeben wurde, dann haben wir schon auch die Erfahrung, dass natürlich der Makler, der am Anfang unterstützend tätig war, dann vielleicht sich aus dem Prozess relativ schnell zurückzieht, weil er dann möglicherweise auch selber in die Haftung kommt. Das sind natürlich Fälle, die muss man im Blick haben. Und so können sich die Interessen in so einem Mandat auch sehr schnell verschieben.
Dann würde ich sagen, vielen Dank, Oliver und Oliver.
Die News der Woche. Es gibt Neues zur europäischen Kleinanlegerstrategie. So schätzt Markus Ferber von der CSU, dass sie am 1. Januar 2028 in Kraft treten könnte. Das berichtet der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW, dessen Vorstandsmitglied Frank Rottenbacher sich mit ihm traf. Ferber ist Mitglied des Europäischen Parlaments und damit an den europäischen Finanzplänen sehr nah dran.
Derzeit laufen zur Kleinanlegerstrategie die sogenannten Trilogverhandlungen zwischen EU-Kommission, Europarat und Europäischem Parlament. Beim AfW geht man davon aus, dass sie im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sind. Ferber hält vor allem die Übergangsfristen für einen wichtigen Knackpunkt. Und in dem liegen die Beteiligten offenbar noch über Kreuz. Das Europaparlament und die EU-Kommission finden, dass 18 Monate für Branche und Länder genug sind, um sich auf die neuen Regularien einzustellen. Der Rat der EU bevorzugt hingegen 36 Monate, also das Doppelte. Ferber hält einen Kompromiss von 30 Monaten für möglich. Diese Frist sei aber erforderlich, damit nationale Gesetzgeber und die Branche selbst genug Zeit haben, die neuen Regeln in die Praxis umzusetzen.
Ebenfalls mit Ferber traf sich das Präsidium des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, kurz BVK. Dabei deutete Ferber an, dass man in Europa über den Bruch der Ampelkoalition nicht durchweg unglücklich sei. Zwar sei es nie gut, wenn das größte EU-Mitglied keine handlungsfähige Regierung hat, die Ampelregierung sei aber in Brüssel oft als problematischer Partner wahrgenommen worden, weil sich die Bundesregierung wegen ihrer Streitereien bei großen Themen oft enthalten habe. Auch die oft überraschenden Kehrtwenden von FDP-geführten Ministerien bei schon ausverhandelten Dossiers seien gar nicht gut angekommen. Weshalb man nun in Brüssel hofft, dass Deutschland nach der nächsten Wahl wieder zuverlässiger wird.
Fehler in der Altersvorsorge können für Versicherte im Ruhestand richtig teuer werden. Und deshalb wollte der Versicherer Canada Life von 345 Versicherungsmaklern wissen, was Kunden in diesem Punkt denn häufig falsch machen. Ergebnis: 59% der Makler halten es für den größten Altersvorsorgefehler, wenn Verbraucher aus fehlendem Risikobewusstsein heraus gar keine Versicherung abschließen. Fast genauso viele Makler sehen es als genauso schlimm an, wenn Versicherte aus einem Versicherungsvertrag aussteigen, ohne dass sie die Folgen dieses Schrittes verstanden haben.
Auch die Wahl geeigneter Versicherungsverträge birgt laut den Befragten Stolpersteine. 55% der Teilnehmer kritisieren Tarifabschlüsse, die nicht zur Lebenssituation der Kunden passen. Ähnlich viele meinen, dass Kunden in der Altersvorsorge zu viel Wert auf Garantien legen und zu wenig auf Renditeoptionen.
Die gute Nachricht: Mehr als 3/4 der befragten Makler denken, dass sie ihre Kunden vor solchen Altersvorsorgefehlern bewahren können. Um Fehlentscheidungen vorzubeugen, holen Sie erst umfassende Infos zur gesamten Absicherungssituation Ihrer Kunden ein und zeigen diesen dann, wie hoch die Rentenlücke im Alter sein wird und welchen Versicherungsbedarf Sie bei den Kunden sehen.
Auch wenn das Kind sein Erbe ausschlägt, sein Freibetrag auf die Erbschaftssteuer geht nicht automatisch auf die Enkel über. Das entschied jetzt der Bundesfinanzhof. Der Verzicht auf den gesetzlichen Erbteil eines Abkömmlings scheidet somit als Steuersparmodell für die Enkel des Erblassers aus, heißt es darin.
Am Streitfall sind drei Personen beteiligt: Großvater, Vater und dessen klagender Sohn. Der Vater hatte zuvor vertraglich auf sein gesetzliches Erbrecht und den Pflichtteil verzichtet. Damit galt er laut Bundesfinanzhof zivilrechtlich als verstorben und hatte somit nicht einmal Anspruch auf einen Pflichtteil.
Damit war automatisch der Enkel gesetzlicher Erbe des Großvaters. Als dieser starb, beantragte der Enkel beim Finanzamt auf die Erbschaft einen Steuerfreibetrag von 400.000 Euro. Dazu muss man sagen, wäre sein Vater wirklich schon verstorben, wäre das tatsächlich sein Freibetrag. Es handelt sich dabei um eine Ausnahmeregel, denn der eigentliche Freibetrag eines erbenden Enkels beträgt 200.000 Euro. Das Finanzamt lehnte das aber ab mit dem Hinweis, dass der Vater ja noch lebte.
Das sieht auch der Bundesfinanzhof so. Demnach könnten nur Kinder verstorbener Kinder den höheren Freibetrag bekommen. Und das betreffe nun mal nicht als verstorben geltende Kinder. Das Erbrecht folgt nicht einfach dem Zivilrecht.
Inflation, Konjunktur und Fachkräftemangel treiben Mittelständler in Deutschland um. Das hat eine aktuelle Studie der Barmenia Gotha ergeben. Trotzdem bewerten viele ihre momentane Geschäftslage recht optimistisch. 58% der befragten Unternehmensentscheider bezeichnen ihre aktuelle Lage als eher oder außerordentlich gut. Das ist ein Plus von 4 Prozentpunkten im Vergleich zum Jahresbeginn. Auf die Frage, wie sie ihre Geschäftslage in 6 Monaten einschätzen, erwarten 26% der Unternehmen eine positive Entwicklung. Im Februar waren es nur 16%. Die große Mehrheit geht aber von einer unveränderten Lage aus.
Die größte Sorge bereitet aktuell die Inflation, die laut 77% der Befragten die Geschäftstätigkeit erheblich belastet. Dicht gefolgt wird sie von der konjunkturellen Unsicherheit, die die Planungssicherheit erschwert. Auch die zunehmende Bürokratie stellt eine Hürde dar, die 75% der KMU als kritisch bewerten. 73% nennen die Verfügbarkeit und Preise von Energie als Problem. Ein weiterer Faktor ist der Fachkräftemangel, der mit 66% Nennung deutlich macht, wie dringend Mittelständler nach Lösungen zur Mitarbeitergewinnung und Bindung suchen. Einfach, damit sie langfristig wettbewerbsfähig bleiben.
Und nun der Bogen zur Versicherung. Auf die Frage, wie die Firmenversicherung den Unternehmen bei ihren Problemen helfen kann, geben 26% an, sie wünschen sich Zusatzleistungen, um als Arbeitgeber attraktiver zu werden. Zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge oder betriebliche Krankenversicherungsangebote. 28% möchten Versicherungsprodukte mit Nachhaltigkeitskomponenten in Anspruch nehmen. 26% finden, dass Versicherer ihnen bei der individuellen Risikoanalyse helfen können. Und 24% meinen das beim Energiemanagement.
Im Gespräch.
Es ist schon 3 Wochen her. Zugegeben, Asche auf mein Haupt. Doch nun wollen wir das Interview endlich mal bringen und wir finden auch, dass es hörenswert ist. Denn auf der DKM in Dortmund traf ich zufällig auf BVK-Präsident Michael H. Heinz. Nach ein paar Worten zückte ich das Mikro und wir nahmen uns die aktuelle Lage zum Provisionsverbot vor. Hören Sie doch mal rein.
Ja, wir sitzen hier in der lauschigen Presselounge und ich habe hier ganz zufällig Michael Heinz getroffen. Und Herr Heinz, wie läuft's denn hier so?
Ja, bei uns läuft's gut beim BVK, wenn Sie das meinen. Ja, wir hatten ja heute Morgen die Pressekonferenz, der Saal war voll. Die Journalisten waren wie üblich nicht pflegeleicht, aber die weiß ich ja zu bändigen.
Das ist normal.
Aber wir hatten ja spannende Themen. Also die politischen Themen nehmen ja Vorrang, ist ja völlig klar. Und darüber haben wir gesprochen heute Morgen.
Ja, dann picken wir doch mal ein politisches Thema raus. Welches? Sie dürfen wählen.
Ja, ich kann ja nicht viel wählen, weil es gibt ja immer nur ein Dauerthema, nämlich die Vergütungsszenarien der Zukunft. Und das Ganze wird ja immer subsumiert unter dem Titel Kleinanlegerstrategie in Brüssel. Aber in Wirklichkeit ist es der Versuch dieses linksversifften Europäischen Parlamentes, uns die Provision streitig zu machen. Also das, was uns als Vergütung, als Kaufleute zusteht, das ist der Gedanke.
Aber ist das nicht so schlimm, wenn man mal so ein bisschen darauf achtet, dass Dinge nicht hinauswachsen oder so?
Unbedingt ist das wichtig. Auch das war Gegenstand der Pressekonferenz. Das über den normalen Rahmen hinauswachsende muss die Bundesanstalt, sprich die BaFin, kontrollieren. Frau Wienz tut das. Herr Brenzen in Frankfurt als ihr Vorgesetzter tut das. Ich habe auch mit ihm darüber gesprochen. Und wir unterstützen das BVK, dass dann, wo Marktteilnehmer sich nicht an die Spielregeln halten, eingegriffen und sanktioniert wird. Foulspiele gehören geahndet.
Klar. Was ist denn drüber hinauswachsen und was ist noch normal?
Also darüber hinauswachsen ist beispielsweise, wenn bestimmte Vertriebe Doppelzahlungen machen, meinetwegen Provision, Cottage und Kickbacks, oder über das, was der Gesetzgeber im Rahmen der Angemessenheit auch festgelegt. Wir haben ja das Lebensversicherungsreformgesetz LVRG I, damals schon unter Anja Kalitschek gemacht. Und da ist das ja schon geregelt, an was wir uns zu halten haben, der Höhe nach. Und es muss auch kundengerecht sein. Das muss man auch klar und deutlich sagen. Es muss Fehlanreize für Vertriebe verhindern. Das ist unser Motto. Okay.
Aber gefühlt ist ja jetzt relativ ruhig, ne? Die Lage ist entspannt, oder?
Ja, das klingt so. Nach außen ist jetzt entspannt. Wir haben bestimmt 2-3 Jahre im Europäischen Parlament gekämpft wie verrückt, muss man klar und deutlich sagen. Natürlich auch mit anderen Mitstreitern. Ich bin ständig da gewesen. Wir haben ja mittlerweile ein Büro in Brüssel mit einer Mannschaft, mit Hauptamt, mit Ehrenamt. Wir sind ständig in den Gesprächen. Dann kam natürlich erstmal Ruhe rein. Dann kam der 9. Juni, Europawahl. Und jetzt konsolidiert sich das neu. Frau McGuinness, die Finanzkommissarin, ist weg. Und die neue Finanzkommissarin ist die ehemalige Finanzministerin von Portugal. Die ist noch nicht sozusagen in den Themen.
Wie ist sie so drauf?
Wissen wir noch nicht. Wir versuchen gerade einen Kontakt herzustellen. Das ist ja erst alles in diesen Tagen durch Frau von der Leyen bestimmt worden. Aber es ist im Moment etwas Ruhe.
Ja. Aber Entwarnung ist noch ein bisschen zu früh?
Entwarnung im Sinne von positiv erledigt wird es nie geben, weil das ganze Thema ideologisch verfrachtet in Brüssel ist. Das ist das Problem. Das Einzige, das Gute ist, mögen andere anders sehen, wir haben im Moment ein bisschen einen Richtungswechsel von einer übermäßig linksorientierten europäischen Politik zu einer mehr Mitte, andere sagen Rechtspolitik oder rechten Politik. Und davon erhoffen wir uns ein bisschen Ruhe. Wir haben das Thema abgeräumt. Bis zur Europawahl 9. Juni hatten wir das Thema Provisionsverbot, Kleinanlegerstrategie abgeräumt. In jahrelangem Kampf mit anderen. Jetzt müssen wir sehen, was machen die neuen Kommissare, was macht die neue Aufsicht in Bonn, die BaFin, Frau Wienz, Nachfolgerin von Dr. Grund. Und dann wird wieder aufs Spielfeld gegangen. Wir sind kampferprobt und kampfbereit. Und wer es mit uns anlegt, muss wissen, was er tut.
Wann wissen Sie denn, wie die alle so ticken und drauf sind?
Also bei Frau Wienz und Herr Brenzen weiß ich es, weil die schon im Amt sind.
Ja, die kennen wir schon eine Weile.
Ja, genau. Und bei der neuen Finanzkommissarin weiß ich es dann, wenn ich sie möglicherweise kennenlerne. Wir haben jetzt die ersten Gespräche wieder mit Abgeordneten und Vizepräsidenten des Parlaments im November. Wir horchen mal so ein bisschen, wie die tickert. Ich weiß, welcher Partei sie angehört. Das ist EVP. Das war aber vorher auch schon, das ist ja das Pendant zur CDU national betrachtet. Das heißt nichts. Ich glaube, sie ist durchsetzungsstark, aber sie muss sich ja erst einarbeiten. Wenn sie Hilfe braucht, ich bin da.
Da helfen Sie gerne, ne?
Unbedingt, dafür sind wir da.
Oh, so kennen wir Sie aber auch. Finde ich auch sehr schön. Aber warum hacken eigentlich immer alle auf den Provisionen für Finanzanlagen rum und nicht auf den Provisionen zum Beispiel für Autos?
Ja, das ist ein Stück weit, kann ich das verstehen. Zum einen haben wir natürlich in den 70er Jahren starke Verwerfungen gehabt durch große Finanzvertriebe. Das muss man natürlich sagen. Und wir haben ja die letzten 10, 15, 20 Jahre immer wieder erlebt, dass es so Emporkömmlinge gab, die Branche völlig reingerissen haben. Dann kommen Versicherer nach wie vor immer noch her, machen diese aus unserer Sicht, aus BVK-Sicht, unsinnigen Incentives. Nach dem Motto schneller, höher, weiter, anhauen, umhauen, abhauen. Und dann gibt es dann natürlich irgendwann eine Belohnung für viel Umsatz. Das ist fehlgesteuert. Und da wir uns ja hier in dem Bereich bewegen, anders als ein Autoverkäufer, da kann ich mich entscheiden, fahre ich einen gelben oder einen roten oder einen Mercedes oder einen VW, geht es hier um Daseinsvorsorge. Hier geht es um Fragen vielleicht einer Absicherung der Arbeitskraft, der Lebenskraft, Hinterbliebenenversorgung.
Läuft alles länger ein bisschen, ne?
Es läuft länger und es ist sensibler. Also wissen Sie, wenn Sie heute sagen, ich kaufe lieber einen VW für einen Opel und nach 4 Monaten haben Sie keine Lust mehr, können Sie theoretisch verkaufen. Wenn Sie heute Hinterbliebenenversorgung machen, dann merken Sie möglicherweise die Fehlberatung in 20, 30 Jahren im Leistungsfall. dann ist es zu spät. Also es ist ein ganz sensibles Thema. Insofern habe ich ein Stück Verständnis für Politik. Aber wenn es nur noch ideologisch überfrachtet ist, nur noch Bashing ist, dann ist irgendwann Schluss und dann müssen wir halt kämpfen. Dafür sind wir da.
Apropos ganz viele Gespräche. Herr Heinz, was machen Sie ja eigentlich den ganzen Tag auf der DKM?
Das kann ich Ihnen sagen. Also es beginnt morgens, haben wir angefangen mit dem Maklerbeirat. Der BVK hat einen Maklerbeirat initiiert vor 2 Jahren. Das sind wichtige Stakeholder der Branche, die nicht im BVK sind, sondern ganz unterschiedlich. Zum Beispiel Herr Knörrer als Veranstalter der DKM ist einer unserer Beiräte und viele andere auch. Die haben mich freundlicherweise zu einem kleinen Frühstücksgespräch eingeladen. Dann kam die Pressekonferenz. Und danach habe ich ständig Besucher bei uns am Stand. Einzelgespräche mit Herrn Fricker, meinem Begleiter hier. Und so geht das den ganzen Tag durch. Und abends zur Not müssen wir noch feiern.
Und dann kommt auch noch Pfeffi und will ein Interview.
Ja, ist ja abgelutscht. Haben wir jetzt gemacht. Ist ja alles gut.
Dann sage ich schon mal vielen Dank und noch frohes Gelingen bei der DKM.
Dankeschön. Ja, super.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.